The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag und zwar Montag, der 13. April. Ungarn hat gewählt und zwar mit einer Rekordwahlbeteiligung von 78%. Nach 16 Jahren an der Macht ist Viktor Orbán mit seiner Fidesz-Partei abgewählt. Und er erkannte diese Wahrheit an. Der 45-jährige Péter Magyar hat seiner Herrschaft, also der Herrschaft von Viktor Orbán, das Ende gesetzt. Und er begründet eine neue, tja, eine pro-europäische Zeit. Der Wahlkampf war erbittert. Orbán, bekannt als Putin-Freund und Quälgeist der EU, hatte seinen Gegner vehement als Kriegstreiber bezeichnet, der die Ungarn in den Krieg zwischen Russland und der Ukraine hineinziehen wolle. Die Ukrainer sind für ihn Orbán Feinde. Das sagte er schon 2024 bei einer Rede im Europaparlament. In Brüssel wurden gestern Abend die Sektkorken geknallt, denn Orbán hatte die EU immer wieder provoziert. Er hat Brüssel in gewisser Weise einfach gar nicht anerkannt. Ukraine-Krieg hin oder her, er wollte russisches Öl aus der Druzhba-Pipeline, die ja auch durch die Ukraine floss und immer wieder ihn auch versorgt hat, bis ganz zum Schluss. Als diese Lieferungen dann jetzt gestockt haben, Viktor Orbán sagt, sie wurden gestockt, da wurde er richtig sauer. Zuletzt beim EU-Gipfel Ende März, da hatte Ungarn nämlich ein 90 Milliarden Euro Kreditpaket für die Ukraine blockiert. Das hat die anderen natürlich auch wiederum gegen ihn aufgebracht, vor allem auch Friedrich Merz.
Es ist ein Akt grober Illoyalität in der Europäischen Union und das wird nach meiner festen Überzeugung tiefe Spuren hinterlassen.
Ich habe heute Morgen Csongor Körömi in Budapest angerufen. Das ist ein 27-jähriger Kollege, ein ungarischer Journalist. Bis Januar war er für Politico in Brüssel aktiv. Er sagt, die Ungarn hätten auch die Nase voll von diesen antieuropäischen Sprüchen und Aktivitäten gehabt. Das sei ein wichtiges Motiv dieser Wahl gewesen.
Natürlich um Geld, weil das Land einen finanziellen, einen wirtschaftlichen Aufschwung braucht. Aber es geht nicht nur um Geld, sondern auch um Kultur, auch um Möglichkeiten, was die Europäische Union angeboten hat. Und was jetzt mit dem, besonders in den letzten 4 Jahren der Orbán-Regierung, einen endlosen Kampf gegen die brüsselischen Institutionen gibt. Die Wähler haben die Opposition gewählt, um nicht nur diesen Gelder, nicht nur die Förderungsgelder, die von den Kommission und dem Rat gestoppt waren vor 4 Jahren, wieder zu bekommen, sondern auch die Möglichkeit, endlich nicht als ein zweitklassiger EU-Mitbürger zu sein, sondern jemand, der da auch an der Tafel der europäischen Nationen sitzt und nicht jemand, der immer und immer und immer mit denen streitet. Wir können sagen, dass Orbán in diesem Moment keinen anderen Gesprächspartner hat, außerhalb von den radikalen Rechten, mit denen er eine Koalition in der Europäischen Parlament aufgebaut hat. Und jetzt, die Wähler haben dafür gestimmt, jemand auf der Spitze des Landes zu haben, das endlich wieder mit dem europäischen Chefs sprechen und, wenn es gebraucht wird, auch streiten könne, aber nicht den Raum verlassen würde.
Und dann wollte ich von Csongor noch wissen, wie breit, wie tief ist eigentlich dieser Wahlerfolg von Péter Magyar? Ist das ein Phänomen der Hauptstadt Budapest nur?
Budapest war immer der Basis der Opposition gegen Orbán. Und deswegen ist es keine Überraschung, dass in Budapest Stimmung für den Wahlfieber ist sehr hoch. Was ja besonders ist, dass es diesen Wahlfieber und diesen Gegenstimmung gegen Orbán nicht nur in Budapest, nicht nur in der Hauptstadt gibt, sondern auch überall im Land. Was wir gerade sehen können auf der Wahlkarte, dass dieser hat in jeder Region Ungarns gewonnen.
Fazit. Der wahre Sieger von heute Nacht heißt also Europa. Denn obwohl auch der neue Ministerpräsident ja eigentlich aus dem Stall von Viktor Orbán kommt, trennt die beiden doch genau diese eine Sache. Das neue Ungarn will Teil von Europa sein und nicht der ewige Störenfried. Und der wahre Verlierer von heute Nacht, auch interessant, heißt J.D. Vance. Denn er war ja extra nach Ungarn gereist, um Wahlkampf für Viktor Orbán zu machen. Das hat nicht geholfen. Und falls doch, dann eher dem Gegenkandidaten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir machen uns ein Bild vom Stand des Liberalismus. Unsere Chefreporterin Politik Carina Mössbauer hat mit dem FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki gesprochen. Und worüber? Naja, über den Wiederaufbau seiner Partei und den Zustand der Großen Koalition.
Wir sehen ja jetzt, was Friedrich Merz und Lars Klingbeil mit dem Sondervermögen Investitionen machen, nämlich 95% geht in den Konsum und nicht in die Investitionen. Genau das muss verhindert werden, denn das macht das Land auf Dauer arm.
Mit dem Mitbegründer der liberalen Neos in Österreich, Veit Dengler heißt der Mann, habe ich gesprochen. Und zwar über den Neuaufbau der Freien Demokraten bei ihm zu Hause und hier bei uns.
Ich würde vorziehen, wenn man die FDP zu neuen Höhen führen kann, als wenn man was Neues gründet. Was Neues gründen ist schon sehr viel schwerer, glaube ich.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt blickt auf die Märkte und insbesondere darauf, wie diese gescheiterten Iran-Verhandlungen in Islamabad sich ausgewirkt haben oder erst noch auswirken werden heute. Außerdem, wir feiern 70 Jahre Herbert Grönemeyer. Normalerweise funktioniert das ja bei den politischen Parteien so. Der eine Vorsitzende geht, der neue kommt und weiter geht's.
Wenn die FDP aus dem Bundestag ausscheidet, ist das völlig klar, dass ich dann auch aus der Politik ausscheide.
Doch bei der FDP liegen die Dinge derzeit ein bisschen anders. Nach zwei verlorenen Landtagswahlen und dem Rausschmiss auch aus dem Bundestag wollen die Leute jetzt mehr sehen als eine neue Frisur und auch mehr hören als eine neue Stimme. Zwei Männer, bewerben sich um dieses Amt. Der eine heißt Henning Höhne, und er ist NRW-Landesvorsitzender. Außerdem Betriebswirt, Vater von zwei Kindern, 39 Jahre alt. Wir hatten ihn kürzlich hier im Podcast. Er will der FDP ein neues Gesicht geben.
Marktwirtschaft, Leistungsgerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Bürgerrechte, nichts davon ist falsch, aber es braucht eben eine neue Erzählung und dazu gehören auch neue Köpfe und genau das ist mein Angebot.
Der andere ist ein alter Bekannter, Wolfgang Kubicki, 74 Jahre alt. Mit ihm hat unsere Pionier-Chef-Korrespondentin Carina Mössbauer gesprochen und zwar haben sie gesprochen über seinen Plan für die Erneuerung der FDP. Hier einen Ausschnitt, damit wir mal einen Eindruck bekommen, wie klingt der Mann, was will er? Wir hören mal rein.
Guten Tag, Herr Kubicki.
Moin, Frau Mössbauer.
Herr Kubicki, glauben Sie, dass es in Deutschland einfach an der Nachfrage nach Liberalismus fehlt?
Ich glaube, dass historisch bedingt man sich in Deutschland viele Menschen daran gewöhnt haben, dass der Staat ihnen vieles abnimmt, viele Lebensrisiken abnimmt. Und dass die Erklärung, ihr seid zunächst für euch selbst verantwortlich, von vielen eher als Bedrohung empfunden wird, denn als Auftrag, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Das war in Deutschland leider immer schon so, weshalb es liberale Bewegungen in Deutschland immer schwer gehabt haben. Aber wir wissen aus Analysen, dass wir auch in unserem Land zwischen 25% und 30% der Menschen erreichen können, von denen ich glaube, dass sie genauso denken wie ich. Und denen müssen wir jetzt dokumentieren, dass es eine FDP gibt mit politischer Strahlkraft und mit politischer Durchschlagskraft, die wir momentan nicht haben.
Die Frage ist also, wie wird aus diesem liberalen Potenzial wieder eine echte politische Kraft? Und genau da geht es ja dann nicht nur um Grundsatzfragen, sondern sehr konkret um die großen Reformbaustellen des Landes. Allem voran das Wirtschaftliche, das Soziale und die Rente.
Entscheidend ist für mich, dass wir endlich an Wirtschafts- und Sozialreform herangehen. Wir können unseren Sozialstaat nicht mehr auf der bisherigen Basis aufrechterhalten. Das weiß jeder, aber niemand geht daran, etwas zu ändern. Also, Sie haben die Schuldenbremse angesprochen, Frau Mössbauer. Die ist ja nicht eingeführt worden von den Freien Demokraten, sondern aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, weil der ursprüngliche Investitionsbegriff, der eine Begrenzung dargestellt hat für die Schuldenaufnahme, so inflationär gebraucht worden ist, dass sie eigentlich für alles haben Geld ausgeben können. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht so nicht, weil die Schuldentragfähigkeit unseres Landes eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt noch was finanzieren können. So ist sie eingeführt. Die Schuldenbremse kann man selbstverständlich, das hat Christian Lindner ja auch angeboten, nicht etwas flexibler gestalten als gegenwärtig. Das heißt, jetzt nicht nur auf ein Jahr beziehen, sondern auf einen Zyklus von mir aus. Und man kann vielleicht jetzt auch auf die Idee kommen, das Problem ist nur, dass ich meine Pappenheimer im politischen Geschäft ja kenne. Wenn man damit anfängt, hört das ja nicht auf. Man könnte aber auf die Idee kommen zu sagen, wir brauchen eine dritte Säule, eine sogenannte Aktienrente, die jeder Einzelne aufbauen könnte, die auch der Staat aufbauen könnte. Das war ja die Idee, jedes Jahr 10 Milliarden Euro. Man kann das viel intensiver machen. Man könnte jetzt ein Sondervermögen Rente bilden. Also Sie nehmen 500 Milliarden Euro auf. Das wäre ungefähr die Größenordnung, die Sie brauchen. Das packen Sie in einen Fonds, der nicht vom Staat, sondern von einem privaten Konsortium gemanagt wird, wie das der norwegische Staatsfonds übrigens auch macht, und haben eine Rendite, die zwischen 10% und 13% jedes Jahr liegt. Und wenn Sie dann wissen, dass Sie 3% Zinsen und Tilgung leisten müssen für die 500 Milliarden Euro, dann wissen Sie den Differenzbetrag. Und das ist dann ja erheblich. Wir reden dann ja von 50 Milliarden Euro jedes Jahr. Den Differenzbetrag können Sie dann nutzen, um die Rente zu stabilisieren. Denn nur lohnbezogen wird es nicht mehr funktionieren. So einfach ist Latein. Aber wenn Sie sowas machen, dann ganz konkret, mit ganz engen Bedingungen, denn wir sehen ja jetzt, was Friedrich Merz und Lars Klingbeil mit dem Sondervermögen Investitionen machen, nämlich 95% gehen in den Konsum und nicht in die Investitionen. Genau das muss verhindert werden, denn das macht das Land auf Dauer arm.
Die großen Reformen sind das eine, die politische Durchschlagskraft das andere. Deshalb die Frage, wo soll diese FDP eigentlich wieder anfangen, sichtbar zu werden? Gerade auch bei den kommenden Wahlen im Osten und in Berlin.
Bei mir gilt der Grundsatz nicht, ich gebe nichts und niemand verloren und gebe nichts und niemanden auf. Ich habe Diskussionen ja auch in meiner eigenen Partei, auch in der Führungsspitze meiner Partei. Wer bereits so formuliert und bereits so denkt, der hat verloren. Also wer bereits erklärt, wir müssen gar nicht erst antreten, nicht, der kann auch keine Medaille erringen oder keinen Lauf gewinnen. Ich gebe keine Wahl verloren und ich glaube, dass wenn die FDP ein starkes Signal setzt, auch durch diesen Bundesparteitag, es sehr schnell möglich ist, in relativ kurzer Zeit auch diese wunderbare, wichtige Schwelle von 5% zu überschreiten. Überlegen Sie sich mal, wie das den Linken gelungen ist, innerhalb von wenigen Wochen von 3% auf 9% zu kommen. Das begann mit den Silberlocken, mit den Dreien, Dietmar Barsch, Gregor Gysi, mein Freund Gregor Gysi und Bodo Ramelow, und wurde vollendet durch die granatenmäßig professionell gute Rede von Heidi Reicheneck im Deutschen Bundestag. In 2,5 Minuten hat sie mit dem Kampfruf auf die Barrikaden gegen den Faschismus nicht nur authentisch viele Leute erreicht, die sich vielleicht überlegt hatten, SPD und Grüne zu wählen. Es war einfach eine Wiedergeburt. Und so ähnlich stelle ich mir das in der FDP auch vor. Eine Wiedergeburt, beginnend mit mir sozusagen als Silberlocke oder was auch immer. Ja, als jemand, der lange genug im Kampf gestanden hat mit anderen, die ich auch schon namentlich benannt habe und zu dem mit Sicherheit auch Henning Höhne gehört, der mich politisch weit überleben wird, wieder einen sehr schnellen Wiederaufstieg der FDP zu generieren. Und wenn es uns gelingt, dann bei den Wahlen zu dokumentieren, dass wir wieder da sind, wahrnehmbar da sind, dass Menschen wieder zu unseren Veranstaltungen kommen, dass wir vielleicht auch wieder Menschen begeistern können, in der FDP mitzuwirken, uns zu unterstützen, dann ist doch schon der erste Schritt getan. Und wenn ich in einem Jahr, wir werden ja nur für ein Jahr gewählt, in einem Jahr vor dem Parteitag treten kann und sagen kann, es ist vollbracht, wir sind wieder ein politisch bedeutender Faktor, weil bei den Meinungsumfragen bei 5, 6, 7%, dann ist es doch auch ein schönes Ergebnis dieses einen Jahres.
Ah, das heißt, 5% auch im Osten sind jetzt schon das unmittelbar nächste Ziel für Sie.
Für mich ist das Ziel immer Erfolg. Und Erfolg beginnt bei den Wahlen bei 5% plus.
Die beiden haben natürlich länger und tiefer miteinander gesprochen. Das Interview in voller Länge finden Sie in den Shownotes dieses Podcastes verlinkt. Und dann würde ich Ihnen gerne noch einen Mann vorstellen, der heißt Veit Dengler. Veit Dengler ist ein Tausendsasser aus Österreich, der für amerikanische Firmen wie Procter & Gamble und auch McKinsey gearbeitet hat. Dann war er Geschäftsführer der Neuen Zürcher Zeitung in der Schweiz. Na, und in Österreich hat er mal so nebenbei eine neue liberale Partei gegründet, die NEOS. Also ausgesprochen das neue Österreich, das war vor 14 Jahren diese Gründung. Und heute sitzt Veit Dengler für die NEOS im Nationalrat und seine Partei sitzt mit in der Regierung. Dengler ist also im besten Sinne ein Pionier, weil er eine neue Partei gegründet hat und sie eben auch an die Macht geführt hat. Ein Liberaler ist er ja außerdem und deswegen habe ich ihn zu uns ins Studio eingeladen, um mit ihm zu sprechen. über den Liberalismus hier in Deutschland und vielleicht, was man doch aus Österreich lernen kann. Einen schönen guten Morgen, Veit Dengler.
Danke.
Die NEOS in Österreich haben Sie gegründet, mitgegründet, richtig?
Mhm.
Können wir davon was lernen in Deutschland?
Ich glaube, wir haben wirklich zu zweit im Café angefangen, weil es nichts gab in Österreich. Also es gab noch die Reste vom Liberalen Forum, aber die waren schon lange nicht mehr im Parlament. Ich glaube, in Deutschland gibt es eine FDP. Die FDP ist ja auch noch in vielen Landtagen und in anderen Gremien. Ich würde vorziehen, wenn man die FDP zu neuen Höhen führen kann, als wenn man was Neues gründet. Aber was Neues gründen ist schon sehr viel schwerer, glaube ich.
Aber Sie sind ein Neugründer, ein Neumacher, ein Pionier sozusagen in der politischen Landschaft, zumal die NEOS sich ja auch tatsächlich etabliert haben, gestiegen sind, jetzt Teil der Regierung sogar sind. Da gibt es schon einige hier in Deutschland, die sagen, nach dem Vorbild sollten wir es auch versuchen. Sie raten ab.
Ja, ich glaube, schauen Sie sich an, in letzter Zeit, wer erfolgreich war, der Sebastian Kurz hat eine schwache ÖVP übernommen und verdoppelt. Ein Jörg Haider hat eine 5% FPÖ übernommen und zu 27% geführt in seiner Zeit. Ich glaube, es ist viel einfacher, wenn man etwas übernimmt, was schon da ist, was schon Strukturen hat. Das kann man ja auch weltanschaulich recht anders ausgestalten.
Wie es Haider getan hat?
Wie es Haider getan hat, wie es eigentlich auch Kurz getan hat. Aber ich glaube, das ist immer noch einfacher, als von Null weg zu starten, weil die ersten Meter sind schon hart.
Also die FDP hier, und deswegen sprechen wir darüber, ist natürlich nicht in dem Zustand, wir tun so, als ob es eine normale Partei ist, aber es ist eine Partei auf dem Sterbebett. Im Moment jedenfalls fühlt sich das für viele so an, oder?
Ja, das muss nicht sein, glaube ich. Ich glaube, die wirkliche Gelegenheit, die Chance, die die FDP hat, ist, dass es in Deutschland 5 Parteien im Bundestag gibt, die alle konservativ sind. Sie sind auf verschiedene Arten konservativ, sie sind strukturkonservativ, meine ich natürlich. Sie wollen die Welt so, wie sie jetzt ist oder wie sie vorgestern war. Und es fehlt in diesem Spektrum einfach jemand, der einen Optimismus ausstrahlt, der Technologie versteht, der in dieser Gesellschaft aufzeigt, was möglich ist. Und ich glaube, das wäre eine Rolle für die FDP.
Aber warum ist sie dann gescheitert? Christian Lindner war jetzt kein Dinosaurier der Parteipolitik, selber auch als Persönlichkeit nicht verkrustet. Woran ist dann die deutsche organisierte Liberalität gescheitert?
Ich glaube, vor ein paar Wochen haben Sie das genannt, die Entkoppelung von Wort und Tat. Ich glaube, als Partei in einer Koalition, noch dazu als kleinster Partner, hat man ein ganz drastisches Problem, dass man nicht viel von dem umsetzen kann, wofür man eigentlich steht. Und wenn die anderen Parteien dann noch dazu relativ weit entfernt sind von dem Kern, den man darstellt, dann ist es schwierig. Und ich glaube, das andere Problem ist ein Problem, das die FDP mit allen Parteien in Deutschland teilt, nämlich der mangelnde Mut. Mhm. Es fehlt uns als Gesellschaft viel Mut und es fehlt den Parteien Mut.
Mut wozu?
Mut, um Neues zu wagen, um die Reformen, die das Land braucht, auch wirklich anzugehen. Die Welt hat sich noch nie so schnell gedreht wie jetzt. Das bietet ganz viele Chancen, heißt aber auch, dass vieles überkommen ist von den Institutionen, die wir haben, die Prozesse, die wir haben. Da muss man viel ändern. Wir, die in der Wirtschaft sind, die kennen das. Die wissen, dass das Unternehmen nicht überlebt, wenn man nicht total anpasst. Ihr Medienunternehmen jetzt ist ganz anders als ein Medienunternehmen vor 10 oder vor 20 Jahren. Aber in der Politik glaubt man, das muss nicht so sein und man kann alles mit Geld abfedern.
Manche sagen, die SPD hat große Teile des Liberalismus übernommen, ist nicht mehr so die klassische Arbeiterpartei. Andere sagen, die CDU, die Konservativen haben da auch was abgeknabbert. Das heißt, die FDP muss sich hier eine neue Lücke erarbeiten. Aber wo kann die liegen? Muss die FDP weicher werden?
Nein, ich glaube auch nicht, dass es um eine Lücke geht, sondern es geht darum eigentlich, dass noch einmal die 5 konservativen Parteien, ich glaube, alle Parteien in Deutschland und übrigens auch in Österreich leben in der Vergangenheit eigentlich. Und das hören Sie auch sehr schnell bei den Kommentatoren oder bei den Journalisten, die dann reden davon, es gibt einen wirtschaftsliberalen und einen sozialliberalen Flügel und beide Flügel braucht es, damit die FDP fliegen kann. Das ist ein Narrativ, das es nicht mehr gibt. Die FDP kann auch nicht mehr Scharnierpartei sein zwischen einer rechten Mehrheit und einer linken Mehrheit. Die Zeiten sind vorbei.
Also?
Ich glaube, die FDP hat eine echte Chance, sich zu positionieren als die einzige Partei in Deutschland, die für den wirtschaftlichen Aufschwung da ist und die auch das umsetzt, was es dafür braucht. Und dafür braucht es einen viel kleineren Staat, dafür braucht es einen Staat, der sich um die richtigen Sachen kümmert. Wir müssen auch uns selber mehr in die Pflicht nehmen. Das heißt, wir werden alle nicht mehr mit 65 in Rente gehen. Wir müssen private Vorsorge für die Rente aufbauen und so weiter. Und ich glaube, da gibt es ganz viele, das kann man durchdeklinieren, da gibt es ganz viele Themen und die sind alle vermittelbar da draußen.
Das Sagen Sie mal ein liberales Beispiel, an dem wir uns vielleicht noch erwärmen können heute Morgen.
Naja, ich finde zum Beispiel der Herr Kubicki, der ist authentisch. Ja, mhm. Der hat seine Ecken und Kanten, der redet auch. Wenn man den erlebt bei einer Rede, dann glaube ich, das ist rund. Und solche Menschen braucht es. Ich glaube, man muss vorsichtig sein, gerade als Liberale. Liberale haben dazu den Hang, viele Intellektuelle anzuziehen. Und man muss im Bierzelt bestehen können, man muss am Jahrmarkt bestehen können. Und diese Politiker findet man dann auch in der Lokalpolitik und die muss man dann auch hochkommen lassen.
Also Sie wollen nicht das Totenglöckchen der FDP und auch nicht des Liberalismus läuten. Sie sagen, vielleicht, da kommt noch was.
Da kommt sicher was und vor allem, man muss sich ja, und ich komme immer wieder zurück zu diesen 5 konservativen Parteien im Bundestag, da ist wie eine ganz große Marktlücke, weil wenn sie dann nach draußen gehen, die Leute sind ja nicht zufrieden mit dem, was sie da an Angebot zurzeit kriegen. Und das ist auch berechtigt, weil auch die Leistungen in der Politik einfach zurzeit einfach nicht gut sind.
Das heißt, Ihr Gemütszustand, wenn Sie nach Deutschland gucken, ist wie?
Optimistisch und ich glaube, die FDP darf auch nicht den Fehler machen der Selbstverzweigung. Das Ziel darf nicht sein, dass ich wieder in den Bundestag komme oder in einen Landtag komme. Das Ziel muss sein, ich möchte 20% und ich möchte eine Mittelpartei werden. Das Ziel muss sein, die VVD in den Niederlanden. Das Ziel muss sein, die äquivalenten liberalen Parteien in Dänemark oder in Schweden oder in Norwegen. Das kann die FDP sein. Es muss nicht eine selbstverzwergte 5% oder 7% Partei sein.
Sondern eine Partei in der Mitte des Spektrums, die
eine Mittelpartei, ja.
Auch den Kanzler stellen kann?
Ja, absolut, das muss der Anspruch sein.
Danach, Herr Dengler, kann gar nichts mehr kommen. Die FDP, die den Kanzler stellen kann, erstmal in den Bundestag rein und dann den Kanzler. Vielen Dank.
Es hat mich gefreut. Danke für die Einladung.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen wir heute Morgen auf die Entwicklung zwischen den USA und dem Iran.
We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement.
Die gute Nachricht sei, man habe lang diskutiert mit dem Iran. Die schlechte sei, dass es keine Einigung gab in den Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Das verkündete J.D. Vance, der Vizepräsident, gestern im pakistanischen Islamabad. Donald Trumps Mann musste unverrichteter Dinge wieder nach Hause fliegen. Der Iran habe sein Atomprogramm, welche Überraschung, nicht aufgeben wollen. Wie das Ganze sich auf den Ölpreis auswirkt, das weiß meine Kollegin Anne Schwedt an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, was bedeuten diese gescheiterten Verhandlungen, auf die wir ja alle sehr viel Hoffnung gesetzt haben, für den Ölpreis?
Also ganz konkret heißt das, die Angstprämie ist sofort zurück und zwar mit voller Wucht. In der Nacht ist der Ölpreis um mehr als 8,5% gestiegen auf knapp $105 bei WTI, ähnlich stark auch bei Brent. Der Markt preist hier einfach 2 neue, sehr reale Risiken ein. Erstens die von dir gerade schon angesprochene gescheiterte Diplomatie. J.D. Vance ist unverrichteter Dinge abgereist, weil der Iran ja sein Atomprogramm nicht aufgeben will. Das bedeutet, der 5 Wochen alte Konflikt geht in die nächste gefährliche Runde. Trump droht bereits mit begrenzten Schlägen. Der Iran hält den Schlüssel zur Straße von Hormuz weiterhin in der Hand. Und zweitens haben die USA jetzt eine Marineblockade errichtet. Und zwar ist das eine Art Seesperre, bei der die US Navy ab heute früh alle Schiffe daran hindert, iranische Häfen anzulaufen oder zu verlassen. Das ist eine direkte Eskalation, die das Risiko einer kompletten Schließung der Straße von Hormuz wieder massiv erhöht, Gabor.
Und was denkst du, wie wird sich dieses unerfreuliche Spektakel auf die Aktienmärkte heute Morgen an der Wall Street auswirken?
Naja, der Markt hatte sich ja eigentlich schon so ein bisschen auf die Waffenruhe und fallende Ölpreise gefreut. Die Wall Street hatte immerhin ja vergangene Woche die beste Woche seit November hingelegt. Aber diese Illusion ist jetzt geplatzt. Solange es keine neue Einigung in dem Konflikt gibt, bleibt der Ölpreis extrem nervös und entsprechend die Aktienmärkte unter Druck. Vorbörsig stehen die Futures auf die US-Indizes um rund 5 Uhr morgens deutsche Zeit alle fast 1% im Minus. Und als wäre das alles nicht schon genug, stehen diese Woche an der Wall Street auch echt noch viele andere Bewegungsfaktoren an. Diese Woche eröffnen zum Beispiel die Bankenschwergewichte offiziell die Berichtssaison, also Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo und BlackRock. Danach geht es dann weiter mit Zahlen von unter anderem Netflix und Pepsi. Außerdem gibt es neue Inflationsdaten und den Konjunkturbericht der Notenbank. Also was diese Woche mal wieder klar ist, es bleibt extrem volatil hier an der Wall Street, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass es einen alten weißen Mann gibt, der wird nicht belächelt und verspottet, sondern gefeiert.
Was ist denn Mann, ein Mann?
Herbert Grönemeyer ist heute Morgen 70 Jahre und ein Tag alt. Willkommen im neuen Jahrzehnt. Er hat sich schon sehr früh so seine Gedanken gemacht, zum Beispiel über Männer und über das Verhältnis der beiden Geschlechter zueinander.
Der Auslöser, den ich hatte, dieses Lied zu schreiben, war einfach, dass ich finde, dass ich bei mir Dinge und bei anderen Männern Dinge einfach beobachtet habe, wo ich sagte, also du musst mal ein Lied schreiben, dass wir Männer auch ein bisschen dazu beitragen, dass das Zusammenleben zwischen Mann und Frau einfach leichter wird. Wenn Frauen das umgedreht mit uns machen würden, die ständige Angeglotze und Angebagger und so, dann würde uns das irgendwann auch auf den Keks gehen.
Anlässlich seines Geburtstages hat die ARD jetzt eine Dokumentation über sein Leben herausgebracht. Und dort wird deutlich, wie politisch eigentlich dieser Herbert Grönemeyer schon immer war. Lob kommt jetzt auch von einer deutschen Rapperin, die Männer sonst gerne so besingt.
Schnauze halten, Leine an, Schatz, jetzt sind die Weiber dran. Hör aus, Räuchchen, bau mal ein. Meine Nägel sind zu lang, ab ins Finger noch ne Runde. Runde. Weil du warst ein böser Junge. Junge. Schnauze.
Melina Gabi Strauß alias Icky Mel lässt auf Herbert Grönemeyer nichts kommen. In einer Instagram-Story schreibt sie:
Wisst ihr, welcher Mann nicht in den Epstein-Files aufgetaucht ist? In den letzten Jahren keine Verschwörungstheorien bezüglich Menschenfleisch geäußert hat? Sich nie frauen- oder trans- oder gayfeindlich geäußert hat? Sich nie ein Stück nach rechts bewegt hat? Herbert fucking Grönemeyer. Praise this king. Love you, Herbert.
Und Herbert Grönemeyer, der ist ebenfalls voller Bewunderung.
Ich finde das eine tolle Künstlerin, weil sie einfach wie eine unglaubliche Radikalität hat und das aber gleichzeitig auch verknüpft mit einer großen militanten Klugheit.
Vielleicht führt diese gegenseitige Achtung ja zu einem gemeinsamen Song. Das Konzept Jung trifft Alt hat im deutschen Pop in der Vergangenheit ganz gut funktioniert. Wir erinnern uns, Udo Lindenberg und der Rapper Apache 207 führten im Jahr 2023 mit ihrem Song Komet, sage und schreibe, 21 Wochen lang die deutschen Charts an. Also Happy Birthday Herbert Grönemeyer. Manchmal ist Alter eben doch nur eine Zahl und Musik die Antwort auf alle Fragen.
Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Das ist alles, was sie hört. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist, wenn sie ihr in den Magen fährt.
Ich wünsche Ihnen und ihm einen musikalischen Start in diese neue Woche. Und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Carina Mössbauer, die Sie ja heute schon gehört haben. Morgen wird sie Ihre Gastgeberin sein. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Ihr Mund scheint vor lauter Glück still zu schreien. Ihr Blick ist der Welt entrückt.